DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Das Thema heute: Bauen im Bestand. Können Sie es eigentlich noch hören? Im Zusammenhang mit Klimawandel und all seinen Unternehmen wie CO2-Reduktion, Materialeffizienz oder Flächenverbrauch erscheint das Bauen im Bestand fast ideal zu sein. Scheint. Denn immer noch, und die aktuelle politische Diskussion bestätigt das, wird das Bauen im Bestand als Notlösung, als zu wenig attraktiv für Investoren und auch Planerinnen angesehen. Der Bauturbo jedenfalls zielt auf den Neubau. Somit stehen wir vor der Frage, wie kann das Bauen im Bestand attraktiver gemacht werden, jenseits aller politischer, auch ideologisch geführter Diskussionen. Wir sind heute in Berlin bei unserem Heftpartner für die Novemberausgabe der DBZ mit eben dem Titelthema Bauen im Bestand. Mit uns am Tisch sitzen Stefan Schütz, Executive Partner bei Gerkan, Mark und Partner und vielleicht der Mann bei GMP, der sich mit dem Bauen im Bestand befasst. Und ebenso Christian Hellmund. Als relevante GMP-Projekte zum Thema sind zu nennen der Kulturpalast Dresden sowie die Isar-Philharmonie Gasteig HP8 in München. Das DBZ-Team heute sind
Heide Teschner
und Benedikt Kraft. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo.
Der, ich würde, wenn ich so sagen darf, international tätige Architektur-Großtanker GMP wird nicht sofort mit Bauen im Bestand verbunden. Woran liegt's?
Das hat was mit unserer langen, langen Geschichte zu tun. Das Büro ist ja fast 60 Jahre alt und hat eben wahnsinnig viele Neubauten gemacht. Wir werden identifiziert, glaube ich, mit den großen Stadien, mit Flughäfen, Bahnhöfen. Aber seit ungefähr 10, 15 Jahren widmen wir uns dem Bestand. Also, angefangen hat das mit dem Kulturpalast in Dresden, großer Wettbewerb, den wir gewonnen haben. Aber das bezieht sich jetzt mehr auf uns beide, auf Christian Hellmund und mich. Wir bauen seit den 70er Jahren im Bestand. Die Fabrik in Hamburg, Wiederaufbau nach Brand, war das Erste, was wir gemacht haben. Wir haben vor 10 Jahren auf der Architekturbiennale eine Ausstellung gemacht. Bauen auf alten Fundamenten hieß die. Das ist also schon eine Sache, mit der wir uns sehr lange und sehr profund beschäftigt haben.
Aber tatsächlich eher intuitiv, kann man das vielleicht so sagen? Also war das früher selbstverständlicher, es einfach zu machen? Heute ist ja Bauen im Bestand auch ein Ausrufzeichen und ein Muss vielleicht. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, auch ideologisch irgendwie verbrämt. Wer nicht im Bestand baut, der ist auch gleich der Böse. Das hat man früher vielleicht ganz anders gesehen.
Aber nee, früher war es. Ist ganz interessant, die Anmerkung, weil dieser Katalog Bauen auf alten Fundamenten, der weist ganz, ganz viele Hinweise auf in die Historie, in Methodik, in Prozesse des Bauens im Bestand. Es fehlt aber komplett der Bezug zum Klimawandel, zur Schonung von Ressourcen. Und das ist ja gerade mal 10 Jahre alt. Damit hat das Thema natürlich richtig viel Fahrt aufgenommen.
Gleichwohl ist es ja schon so, dass man früher war der, wie du sagtest, der Gute, der neu baut. Also es war ja lange eher verpönt, glaube ich. Oder das Bauen im Bestand war so vielleicht das weniger Kreative für einen Architekten, was sich heute ja sehr gewandelt hat.
Muss ich vielleicht auch die Presse anziehen? Wir haben ja immer jubelnd über die schönsten Neubauten gesprochen. Auch natürlich über GMP, die auch tolle Projekte gemacht hat. Da sind wir heute ein bisschen zurückhaltender.
Das mag sein, aber nach meiner Wahrnehmung ist es natürlich so, dass sich die Aufgaben in der Vergangenheit auch ganz oft aus Neubauaufgaben natürlich hergeleitet haben. Die Städte sind gewachsen, die Infrastruktur wurde erweitert und der Fokus war ein anderer. Heute sind wir ja mit ganz viel gebauter Umwelt bereits konfrontiert und haben da ein ganz reichhaltiges Erbe, mit dem das dann auch umzugehen gilt. Und insofern mag die Wahrnehmung richtig sein, aber eben auch nicht falsch. Früher hat man sich mit dem Neubau beschäftigt und das eher fokussiert und heute ist es natürlich der Bestand auch aufgrund der ganz unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen.
Das ist natürlich nicht nur die die Presse, die über glorreiche Neubauten berichtet hat, wenn ich mich an mein Architekturstudium in Braunschweig, zum Teil bei Meinhard von Gerkan, erinnere, dann war kein einziger Bestandsbau dabei. Das waren alles Neubauten.
Und das wurde ja auch nicht gelehrt
lange. Es wurde nicht gelehrt, das will ich damit sagen. Es hatte keine Relevanz. Und das hat sich eben fundamental geändert, was ja auch seine Richtigkeit hat.
Deutschland ist ja auch gebaut. Was soll man da noch großartig? Also dann muss man wirklich nach China ausweichen, wo man dann...
Ja, ja. Aber ich glaube, der Hinweis auf den Klimawandel ist das eine. Ich finde vor allen Dingen beängstigend, wie wenig Ressourcen wir eigentlich noch zum Bauen zur Verfügung haben. Wenn man das also mal in die Zukunft projiziert, dann geht uns ja zum Beispiel schlicht der Sand aus, richtig? Das ist so ein klassisches Beispiel, aber auch Metalle und Ähnliches. Und wir werden, wenn wir so linear weiter produzieren, dann werden wir irgendwann, werden wir gar keinen Betonbau mehr machen können. Und ich denke, das sind auch so Dinge, die sollten uns wirklich zu denken geben.
Aber wenn man da so drüber nachdenkt, über genau diese Problematiken, fragt man sich ja, warum bauen wir denn immer noch neu? Behauptet wird ja immer, es ist günstiger. Also Bauen im Bestand ist komplizierter und nicht attraktiv für Architekten, für Investoren schon mal gar nicht. Stimmt das eigentlich alles oder sind das so eher Dinge, dass man an dem Gewohnten gerne festhält, wie wir alle gerne an gewohnten Dingen festhalten, weil alles andere ein bisschen Angst macht?
Also ich würde es mal andersrum definieren oder mal andersrum erzählen. Ich finde es auch zynisch, wenn man sagt, dass man gar nichts mehr neu bauen sollte und kann. Zynisch ist das deshalb, weil bestimmte Dinge, wie zum Beispiel der Mangel an Wohnungen, der wird nicht durch Bestandssanierung besser, sondern hier muss wirklich gebaut werden. Und wenn man sich die Migrationsströme anschaut, die wir noch zu erwarten haben, aufgrund des Klimawandels, aufgrund der Auseinandersetzungen, die wir leider auf der Welt erleben, dann werden immer mehr Menschen zu uns kommen, die Wohnraum brauchen. Das wird nicht durch Bestandssanierung gehen. Das heißt also, es wird beides seine Relevanz haben, das zirkuläre Bauen, einerseits im Neubau und dann eben die Bestandssanierung. Das sind Dinge, die nebeneinander stehen. Man nicht sagen kann, dass das eine wichtiger ist als das andere.
Wobei wir natürlich ganz viel Büros noch umwidmen könnten zu Wohnbauten.
Kann man machen. Wird man auch machen. Aber auch das wird das Problem nicht komplett lösen können.
Mir fällt da immer das Stichwort, ich glaube, die Zuhörer können es auch schon nicht mehr hören, der Verzicht ein. Müssen wir vielleicht auch insgesamt weniger machen? Also weniger Fläche, weniger Material. Also müssen wir, wird ja nicht so gerne gesagt, aber müssen wir alle ein bisschen kürzer treten?
Ja, logisch. Das ist ja eines der großen Probleme, dass wir unsere Bedürfnisse immer weiter gewachsen sind. Ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau parat, aber wir haben mal auf 25 Quadratmeter pro Person gelebt. Heute sind es, glaube ich, 45 Quadratmeter. Wir haben unsere Bedürfnisse, was Wohnraum angeht, fast verdoppelt. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Und das hat natürlich auch was mit den Single-Haushalten und mit allen möglichen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, aber schlicht und einfach auch das Leben sozusagen über die Bedürfnisse hinaus.
Beim Bestand ist das insbesondere vielleicht gar nicht so der Verzicht auf die quantitative Fläche, sondern oftmals auch auf so qualitative Kriterien, die ein Gebäude leisten kann, dass man da ein bisschen zurücktritt, um den Bestand auch nutzbar zu machen mit Anforderungen, die wir heute in die Gebäude hineintragen, die natürlich nicht par excellence erfüllen, der Bestand. Und man kann das natürlich mit ganz viel Mühe und viel Aufwand auch immer herstellen, dass dann eben ein Archiv in einem historischen Gebäude auch wirklich allen Anforderungen entspricht. Aber vielleicht muss man da auch qualitativ ein wenig zurücktreten und würde dann sehr viel mehr ermöglichen im Bestand, als wir das so in unserem Geschäft manchmal erleben.
Wirkt sich ja insbesondere auch auf den Wohnungsbau aus, weil da ja viele Dinge nicht machbar sind, insbesondere was jetzt den Schallschutz angeht. Müssen Gebäude unglaublich ertüchtigt werden, damit sie den heutigen Normen des Schallschutzes entsprechen, weil man, wenn man in einem Mietsgebäude wohnt, möglichst seine Nachbarn nicht mehr wahrnehmen möchte. Ein Kollege von Ihnen hat mal gesagt, das führt dann am Ende so weit, dass man alle Geräusche im Haus ausschaltet, man hört nur noch sich selbst. Und ob man das möchte, weiß man nicht. Jetzt wird immer, das Bauen im Bestand ist so auf der einen Seite die Verpflichtung zum Klimaschutz, aber auch eine Chance für architektonische Innovation. Ist das so? Kann man da Dinge lernen, die man für das neue, zukünftige Bauen sozusagen verwerten kann, mitnehmen kann? Oder ist es einfach nur eine Arbeit, eine Knochenarbeit, Schwarzbrot?
Ich denke auf jeden Fall, weil der Bestand stellt ja ganz andere Herausforderungen einerseits an die Rahmen oder bietet ganz andere Rahmenbedingungen, in denen man inhaltlich agiert, aber auch technologisch. Also ein Beispiel, wo wir da sehr gute Erfahrungen gesammelt haben, ist ja die Sanierung der Hyperschale in Magdeburg, wo eben eine Schalenkonstruktion, die nach heutigen Maßstäben so eigentlich nicht mehr standfest gewesen wäre, dann mit der Technologie des Carbonbetons standfest wieder ertüchtigt wurde und damit dann auch wieder für lange Zeit nutzbar ist. Und das sind natürlich Technologien, die man sich an solchen Beispielen erarbeitet und gleichzeitig auch ganz besondere architektonische Lösungen findet dafür. Und das macht einfach auch Spaß und ist natürlich ein Potenzial. Und das motiviert uns natürlich auch, mit dem Bestand umzugehen.
Ist am Ende sogar reizvoller, Bestand kreative Lösungen für etwas Bestehendes zu finden?
Im Intro oder in den ersten Fragen war das so negativ konnotiert. Ich sehe das persönlich gar nicht so. Ich sehe da ein sehr, sehr großes Potenzial. Und der Neubau hat wunderbare Aspekte. Und da kann man Dinge ausprobieren, wenn man ein Gebäude neu erschafft. Und der Bestand genauso. Und ich würde das wirklich fast gleich sehen und gar nicht das eine hinter dem anderen zurückstellen. Es hat beides seine Berechtigung.
Mhm. Also ich glaube, wir haben, ja. Es ist ein grundsätzlich unterschiedliches Arbeiten. Es ist eben nicht der Star-Architekt, der vor einem weißen Blatt Papier sitzt und sich irgendetwas Grandioses ausdenkt, sondern es ist ein Bauen im Dialog. Und das Dialogische meint jetzt nicht unbedingt nur, dass man mit anderen spricht, sondern es meint auch, dass man sich mit dem Werk eines anderen auseinandersetzt und sich langsam aber sicher sozusagen der eines Gebäudes annimmt, sich etwas aneignet vielleicht auch, was im ersten Moment gar nicht unbedingt Teil der eigenen Vorstellungswelt ist. Also ich habe das beim Kulturpalast relativ stark so empfunden, wie dieser sozialistische Bau da in der Innenstadt von Dresden also eigentlich so einen Kontrapunkt darstellt. Das wirkte auf mich fremd und erst in der tiefergehenden Auseinandersetzung konnte ich dem Bau selbst viel abgewinnen, seine Logik verstehen und dann geht man ja immer weiter in die Tiefe und erschließt sich sozusagen eine Vorstellungswelt eines anderen.
Es führt ja zu ganz spannenden Lösungen, die Auseinandersetzung mit dem Bestand, die natürlich nicht idealtypische Lösungen sind, vergleichbar eines Entwurfes auf der grünen Wiese oder auf dem weißen Blatt Papier.
Nee, es ist sehr individuell.
Es ist sehr, sehr individuell, kontextbezogen und an sich auch total überraschend. Und das macht es ja auch, oder es hat das Potenzial, überraschend zu sein. Und das macht es ja dann auch, also für uns so interessant und bestimmt auch für den späteren Nutzer.
Gibt es trotzdem so die typischen Herausforderungen, denen Sie immer wieder begegnen beim Bauen im Kontext, im
Bestand? Absolut, absolut. Das sind aber die Dinge, die wir gerade schon genannt haben. Energieeffizienz, müssen wir die Fassaden austauschen, können wir sie ertüchtigen? Oder das Beispiel Brandschutz, sind die Decken überhaupt so, dass man sie, dass sie in einer Versammlungsstätte beispielsweise den heutigen Erfordernissen entsprechen? Das Thema Schallschutz. Es ist also, das sind eigentlich immer wieder ganz ähnliche Themen, diese baupolizeilichen Themen. Sind die Geländer hoch genug? Sind die Stäbe weit genug voneinander entfernt? Stichwort Kulturpalast, wo wir dann also sämtliche Balustraden mit Glasscheiben so ertüchtigen mussten, dass die Baupolizei das für richtig empfand, was den heutigen Normen entspricht, muss man sich auch mal vorstellen. Es war immer ein Versammlungsbau, der Kulturpalast in Dresden. Da ist niemand über die Balustrade gestürzt oder durch diese weichen Geländerstäbe hindurch.
Vor 100 Jahren waren die Leute noch viel kleiner.
Aber es genügt halt nicht den heutigen Vorstellungen. Das heißt, man kommt immer wieder beim Bauen im Bestand darauf, dass der Maßstab eigentlich immer noch der Neubau ist. Und dass der Bestand sozusagen auf einen fiktiven Neubau hin ertüchtigt wird. was meiner Ansicht nach überdacht werden muss.
Und es ist das zusammengefasst im Grunde ja, dass sowohl von den zukünftigen Nutzern oder auch den zukünftigen Betreibern immer der Neubau als Fiktion dasteht und dass der Bestand sich an diesem messen muss. Und das ist im Grunde immer der Konflikt, den wir dann mit unserer zum Teil ganz kreativen Herangehensweise auch aufzulösen haben, um dann doch für ein für alle Seiten gangbare Lösung im Dialog anzubieten, die dann mitunter zu ungewöhnlichen Ergebnissen führt. Aber das ist auch das Spannende. Wie gesagt, ich würde das gar nicht, das nochmal zu sagen, als Manko empfinden, sondern durchaus als Potenzial und als Chance.
Aber das geht dann zum Teil ja so weit, dass auch was die Baukosten angeht, der Neubau immer mit dem Bestandsbau, mit der Bestandssanierung verglichen wird. Und da haben wir jetzt einfach Erfahrung gemacht, dass das Bauen im Bestand nicht zwangsläufig teurer ist, auch wenn man anspruchsvoll Bestand saniert. Also man sieht jetzt die Halle in München neben der Isarphilharmonie, die sogenannte Halle E. Man könnte die Baupreise des Kulturpalasts nehmen. Das sind Bauten, die sind durchaus in einem niedrigen Kostensegment sinnvoll saniert worden und wieder in Funktion gesetzt worden.
Aber im Vergleich zu Neubaukosten.
Ja, ja. Genau, aber auch, weil sie in München sehr, sagen wir mal, sehr low drangegangen sind, was ja das Projekt auch auszeichnet.
Ja.
Also es ist sehr, man sagt auch rough, also da ist ja nicht, sind ja keine sehr feinen Details, das ist alles sehr stabil, fast schon rustikal, aber es wird angenommen, es wird geliebt und es funktioniert. Das macht ja dann die Frage auf, wie einfach muss man denn eigentlich arbeiten? Und da würde sich dann meine zweite Frage oder eine weitere Frage dran anschließen. Gibt es ein Projekt, wo man im Bauernbestand auch mal gescheitert ist? Also gibt es etwas, wo man dachte, das kann ich so und so machen, das hat dann nicht geklappt, weil...
Ich glaube, nie im Gesamten, sondern eher in der täglichen,
im Detail.
Natürlich erkennt man mitunter, dass die fiktionale Tragfähigkeit einer Decke oder einer Einbindung oder sowas, dass das nicht funktioniert oder dass eben Dachstühle, Klassiker aus Holz, die Tragfähigkeiten doch nicht, die Holzverbindungen doch nicht leisten können. Und dann muss man das halt adaptieren und wieder einen Umgang damit finden.
Aber man würde immer, wahrscheinlich jedenfalls, eine Verstärkung einbauen. Man würde nicht sagen, das geht gar nicht, ich muss da was anderes unterbringen.
Es gibt beides, ne? Also wir haben jetzt gerade im Naturkundemuseum in Berlin dass wir mit dem Nutzer gemeinsam so Flächen erarbeiten, die dann auf die Nutzung, wo die Nutzung der Möglichkeit des Bestandes angepasst wird, auch um Kosten entsprechend zu reduzieren oder beziehungsweise eben im wirtschaftlichen Rahmen grundsätzlich zu agieren und zu bauen. Und das ist genau der Dialog, den man braucht, wo man dann mit den Zwängen im Bestand auch oder mit den Einschränkungen des Bestandes auch einen guten Umgang finden muss und dafür vielleicht manchmal andere Lösungen finden. Und das ist ja genau das, was es, glaube ich, sehr hilfreich macht, dass man nicht handelt, als würde der Neubau für den Nutzungszweck erschaffen werden, sondern dass eben Nutzung und vorhandene Bausubstanz in einen Dialog treten müssen und wir das Ganze moderieren können mit unserer Arbeit und damit auch dann eben, wie gesagt, Lösungen finden, die beides möglich machen.
Aber Sie haben schon recht, dass, wenn Sie jetzt die Halle in München beschreiben, dann ist die rough. Das soll sie auch sein. Es ist ja eine Industriehalle. Wir wollten ja genau das, diesen Charakter erhalten. Und dann steckt aber oft der Teufel tatsächlich im Detail. Charakter- und gestaltprägend ist nämlich in dieser Halle diese tolle Lichtdecke, die ja für einen Industriebau eigentlich ungewöhnlich ist. Die haben da Transformatoren repariert in den 20er Jahren. Deshalb brauchten die viel Tageslicht, mussten viel sehen. Deshalb gibt es diese tolle Decke. Dann haben wir einfach festgestellt, dass als wir sie saniert haben, dass die geschweißten Verbindungen alle statisch nicht mehr nachweisbar sind und dass sämtliche Verbindungen, jede einzelne, ausgetauscht werden musste in einer Schraubverbindung, die dann auch noch vom Prüfingenieur abgenommen werden musste im Einzelfall. Und das sind dann so Dinge, die überraschen dann schon und die kommen schlicht und einfach dann im Prozess vor. Das muss man auch sagen, dass es immer wieder Dinge gibt, die kann man bei Erstbetrachtung noch nicht wissen und noch nicht vorhersagen. Ja, aber man sammelt natürlich immer mehr Erkenntnisse und wir sehen heute wesentlich mehr, auch in den Altbauten, was getan werden muss in den Bestandsbauten, als das, was wir vielleicht vor 15 Jahren gesehen haben.
Also Sie haben dann schon so die Erfahrung, dass Sie sagen, wir gucken jetzt besonders auf die Ecken und auf die Ecken, ja, und da kann es teurer werden.
Teurer vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest herausfordernder. Und das Gute ist aber, dass man nicht nur die Probleme sammelt, sondern auch die Lösungen, ja, dafür und genau, die dann für die nächsten Bauaufgaben immer mit einbringen kann.
Also man kann schon so eine gewisse Schublade dann nach dem dritten und vierten Projekt ziehen.
Also es ist schlicht eine Erfahrung. So. Ne?
Und das ist natürlich auch das Neue sozusagen, wenn Sie wollen. Was hat sich denn so verschoben? Das ist einfach die tiefere Kenntnis dessen, wie einmal gebaut wurde und wie man das eben heute entsprechend in Funktion setzen kann und vernünftig sanieren kann. Das ist ein Erfahrungsschatz, der wächst quasi jeden Tag.
Würden Sie sagen, das ist vergessenes Wissen, was Sie wieder neu lernen in dieser Generation? Oder sind das wirklich neue Innovationen, die jetzt aus unserer Zeit herausgeboren sind?
Ja, da sprechen Sie natürlich so ein generelles Thema an. Das Neubauen, das ist ja etwas, was eigentlich so mit der industriellen Revolution eigentlich erst kam, dass man also gesagt hat, der Neubau ist die Lösung für fast alle Probleme, das so Fit to Size und Form follows Function und wie auch immer. Das sind ja alles Dinge, die mit dem Bauen, sagen wir mal im 20. Jahrhundert ausgehen, im 19. Jahrhundert so begonnen haben. Und davor war es ja ganz anders. Das war ja eine Repair Society, wenn man so will. Eine Gesellschaft, die daran gewöhnt war, immer wieder zu reparieren und die Gebäude anzupassen.
Und Materialien im Kreislauf zu halten.
Zum Beispiel,
also
ja.
Baumaterialien.
Ja, ganz
da
genau.
Wurden Burgen abgetragen, da wurden dann kleine Dörfer rausgebaut.
Mhm. Dachstühle wurden
insofern schließt sich da der Kreis. Wir kommen eigentlich zu etwas zurück, was es über Jahrhunderte gab.
Gibt es eigentlich, wenn man auf den internationalen Kontext schaut, Differenzen zu dem, wie wir hier über Bauen im Bestand sprechen? Also ist Deutschland da irgendwie ganz weit vorne oder eher hinten? Oder wie sind da so die Erfahrungen? Sie sind ja nun auch,
also ich glaube,
GMP ist ja ein Büro, was überall auf der Welt aktiv ist.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir sind schon relativ weit vorne. Es gibt natürlich Länder, ich sage jetzt mal, wenn man Italien anschaut oder wenn man Frankreich anschaut, die haben schon viel, viel früher angefangen, im Bestand zu bauen. Für die Freunde in Italien, die Architekten, Architektinnen sind, da muss man ja bei jeder privaten Baumaßnahme, wenn man ein Badezimmer umbaut oder irgendwas, muss man einen Bauantrag einreichen. Also das heißt schon, dass wir größtenteils eben heute uns auf dieses Phänomen zubewegen, dass wir größtenteils im Bestand bauen. Das ist in anderen Ländern ein bisschen anders. Aber wir erleben es jetzt natürlich auch in China beispielsweise, wo wir seit 25 Jahren tätig sind. Die ersten 10 Jahre, 12 Jahre, das waren einfach Neubauten. Und jetzt bauen wir im Bestand. Es fing mit dem Nationalmuseum an, in Peking. Jetzt haben wir einen Hotelturm saniert und eben neue Fassade gegeben und neue Technik gegeben.
War schon auch ein eigenes Projekt saniert?
Ja, klar. Also wir haben uns lange Zeit mit dem Flughafen Tegel beschäftigt. Dessen Umnutzung, das ist also ungefähr 10 Jahre meines Berufslebens, habe ich mich damit befasst. Wir haben kleine Projekte gemacht. Das Salamanderhaus in Berlin, hast du eine neue Fassade gegeben.
Das Stadthaus in Dresden.
Jetzt sanieren wir gerade das, es ist ein größeres Projekt, das Europäische Patentamt in München, sukzessive. Also das kommt jetzt immer mehr vor. Immerhin hat der GMP es mittlerweile geschafft, dass wir 14 oder 15 denkmalgeschützte Bauten vorzuweisen haben. So alt ist das Büro schon.
Gibt es ein Gebäude, was Sie persönlich reizen würde, umzubauen? Und wenn ja, warum? Fällt Ihnen da eins ein?
Also das hört sich vielleicht etwas wohlfeil an, aber was wirklich wahnsinnig spannend ist, ist die Sanierung, die wir ja auch im Wettbewerb für uns entscheiden konnten, der Staatsbibliothek hier in Berlin von Hans Scharoun. Das ist wirklich ein komplexes Bauwerk, für mich ein Symbol Bau der Demokratie, in dem Sinne nämlich, dass es eben keine durchgehenden Achsen gibt, dass alles das, was wir so in der Uni gelernt haben, in diesem Bau so in Frage gestellt wird. Immer wieder neue Blickwinkel, eine Vielzahl an Materialien, die, wenn man das jetzt so sehen will, wirklich die Vielfalt unserer Gesellschaft auch so widerspiegeln. Man sucht nach einer inneren Logik und findet sie nicht und ist trotzdem fasziniert vom großen Ganzen. Und was da eben besonders hinzukommt, ist, es ist ja keine Umnutzung, sondern es ist eine Instandsetzung eines weltbekannten Baus, die aber dazu führen muss, dass wir am Ende eine Bibliothek des 21. Jahrhunderts und nicht des 20. Jahrhunderts haben. Es muss auf der einen Seite also dieser Spagat geschafft werden, dass alles so bleibt, wie es ist und dass sich trotzdem alles verändert.
Ui, und wie wird sich das ausdrücken? Jetzt kriege ich gerade ein bisschen Angst. Ich sehe leere Bücherregale vor mir und nur noch irgendwelche Steckdosen, an die man sich ankoppelt.
In der Tat eine ganz interessante Frage, die auch die Bibliothekare international beschäftigt. Nämlich, dass die Präsenz des Buches an Bedeutung verliert, aber dafür
verloren hat.
Die Vielfalt der Arbeitsformen, ob im Sitzen, Stehen, Liegen, sonst irgendwas, Gruppenarbeit vor allen Dingen, an Bedeutung gewinnt. Die Schatzbibliothek hat so gut wie keine Gruppenarbeitsräume. Es ist ein Arbeitsformat, was heute einfach gefragt ist. Und daran arbeiten wir bei diesem Projekt.
Es ist einerseits die Präsenz des Buches, die in der Bedeutung abnimmt, und gleichzeitig nimmt die Bedeutung des eigentlichen Nutzers zu, weil er ja auch ganz viel Wissen transportiert. Und Aufgabe für uns ist es dann, die Schnittstellen zwischen den Besuchern und vielleicht auch den Büchern, aber auch anderen Medien zu schaffen und Austauschmöglichkeiten. Und das kennzeichnet die Bibliothek des 21. Jahrhunderts. Und vielleicht reduziert das wieder ein bisschen die Ängste. Es wird trotzdem eine tolle Bibliothek bleiben, ganz sicher.
Ich muss mich immer an den Abend der Eröffnung des Kulturpalasts erinnern. Das ist auch so ein Gebäude, was für die Dresdner tatsächlich, was so im kollektiven Gedächtnis der Dresdner verankert ist. Und dann stand ich zufällig neben so einem älteren Ehepaar, die so unterhalten haben und die anscheinend nicht wussten, dass wir wirklich alle Wandverkleidung, alle Deckenverkleidung, alle Fußbodenbelege in den oberen Geschossen entfernen mussten, das Gebäude sozusagen auf den Rohbau zurückgeführt haben. Und die beiden standen da so und sagten einfach nur, toll, dass die nichts gemacht haben, dass es immer noch genauso aussieht wie seinerzeit. Also das finde ich irgendwie schön, wie unterschiedlich man dann eben das Ergebnis einer Sanierung wahrnimmt. Insofern würde ich sagen, bitte keine Angst, die Staatsbibliothek
bleibt so, wie sie vorher ist. Ausgesehen hat. Ich habe ein paar Fotos gemacht, anders. Ich werde mit den alten Fotografien dann mal da durchlaufen, genau. Und schauen. Aber vielleicht zum Schluss, was muss man dem Bauen im Bestand denn wünschen? Also er schwächelt ja, finde ich, ein bisschen. Ihr könnt das anders sehen, aber was ist denn so die Perspektive? Gibt es eine Perspektive auch jetzt aus Sicht von GMP vielleicht, bezogen auf die eigene Arbeit? Man muss ja nicht für andere sprechen, aber...
Naja, also ich würde mir wünschen, also gerade in Bezug auf diese Projekte, die wir im Bereich des Denkmalschutzes hier in Deutschland machen, dass es eine größere Offenheit dafür gibt, dass man auch mal mutig Dinge verändern kann. Dass nicht alles nur auf die Historie retrospektiv blickt, sondern dass man auch mal sagt, so, es gibt auch mal etwas, was zukunftsweisend ist. Also es ist ja auch schon ein uraltes Beispiel, aber ich glaube, es wäre in Deutschland fast undenkbar, was Aimpay im Hof des Louvre gebaut hat. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das hier mit lokalen Denkmalpflegebehörden hätte umsetzen können. Also irgendwie das auch wirklich das Neue im Alten mal zu wagen, das fände ich, wäre etwas, was ich dem Bauen im Bestand wünsche.
Ja, Mut für einen echten Dialog so zwischen der Architektur, genau. Aber auch zwischen den Nutzern, so wie wir das zum Beginn des Gesprächs schon gesagt haben. Das wäre toll, weil dann kriegt das Bauen im Bestand richtig Rückenwind.
Ja, spannend. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, danke schön.
Sehr gern.
Gerne.
Ja, das war DBZ, der Podcast. ständig weiterentwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und oder unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per Mail an info@dbz.de. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Und alle Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf dbz.de.